بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum nächsten Vortrag über das Werk von Ibn Abi al-Izz al-Hanafi رحمه الله تبارك وتعالى. Und zwar geht es nun weiter. Er sagte, diejenigen, die sich fanatisch an die Rechtsschule halten, widersprechen in den meisten Fragen den ausdrücklichen Aussagen ihrer Imame und folgen stattdessen den Aussagen späterer Gelehrter ihrer Rechtsschule. Sie legen Wert darauf, dass der eine nach dem anderen gesagt hat, je später jemand kommt, desto mehr nehmen sie seine Worte an, während sie die Worte der Früheren verlassen oder beinahe verlassen. Die Menschen jeder Zeit urteilen nach den Aussagen der ihnen zeitlich Nächststehenden, und je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr werden die Aussagen der Früheren verlassen und von ihnen abgewendet, bis ihre Bücher bei ihnen kaum noch vorhanden sind. Wenn sie doch in ihre Hände gelangen, werden sie nicht beachtet. Entschuldigt, das war jetzt die Aussage von Hamad ibn Nasir ibn Muammar. Ja, das war jetzt nicht Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Also, aber auf jeden Fall, das ist ein interessanter Aspekt, und zwar, dass eben diejenigen, die sagen, dass man dem Imam folgt, dass es tatsächlich dann am Ende gar nicht die Aussage des Imams selbst ist, also des Begründers der Rechtsschule. Ja, zum Beispiel Imam Ahmad oder Imam Malik, egal wer, hat eine Ansicht, aber die anderen, die späteren Gelehrten, widersprechen ihm. Das ist sehr oft der Fall. Erstens, weil dieser Imam nicht über alles geredet hat. Und zweitens, selbst wenn er über dieses Thema geredet hat, dass die späteren sagen, hier widerspricht der Imam seinen Grundlagen. Sie sagen, unser Imam, Imam Ahmad, rahimahullah, hat etwas gesagt, aber gemäß seiner Grundlagen, Grundsätze, so wie er normalerweise ableitet, ist das nicht der Fall. Ja gut, weil er vielleicht einen anderen Beweis hat oder irgendetwas anderes. Es geht also nicht darum, das ist wichtig, bei den Fanatikern, es geht nicht darum, ob der Beweis von Imam Ahmad rahimahullah falsch ist. Nein. Sondern es geht darum, ob die Regeln, die Imam Ahmad aufgestellt hat, hier berücksichtigt werden. Es geht ihm nicht um den stärkeren Beweis, sondern um die Nähe zu den Grundsätzen des Imams. Und hier sagen wir, wenn ihr sagt, wir dürfen dem Imam widersprechen, weil er selbst seinen Grundsätzen widersprochen hat, warum tadelt ihr uns, also unseren Gelehrten, die Imam Ahmad oder Malik oder egal wer widersprechen, wenn dieser Imam dem Beweis widerspricht? Also wenn schon widersprechen, dann doch nicht wegen den Grundsätzen, sondern wegen dem authentischeren Beweis. Das war jetzt die falsche Seite deswegen, aber dazu kommen wir noch, inshallah, zu den weiteren Aussagen außerhalb des Werkes von Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. Kommen wir zurück zu diesem Werk nun. Er sagte, und dazu gehört seine Aussage, also des Autors, dieser hanafitische Gelehrte, ja, darum geht's ja, und Ibn Abi al-Izz widerlegt ihn. Die dritte Frage betrifft das Gebet. Abu Hanifa rahimahullah sagte, wer in seinem Herzen ein Gebet beabsichtigt, dessen Gebet ist gültig, auch wenn er es nicht mit der Zunge ausspricht. Al-Shafi'i sagte, es ist nicht gültig, solange die sprachliche Äußerung nicht gleichzeitig mit der inneren Absicht erfolgt. Und die meisten Menschen sind dazu nicht fähig. Um was geht's hier jetzt? Wir hatten ja gesagt, der Autor hat mehrere Fragestellungen erwähnt, im Vergleich zu der hanafitischen Rechtsschule anscheinend, das geht auch aus dem Text hervor, weil er einem Anführer, der anscheinend schafi'itisch ist, die hanafitische Religion schön machen möchte. Und deswegen immer seine Beispiele, es geht immer um Al-Shafi'i, Al-Shafi'i, Al-Shafi'i. Und jetzt geht es darum, soll man die Niyya aussprechen oder nicht? Muss man die Niyya aussprechen oder nicht? Wir sagen, die Niyya wird nicht ausgesprochen. An-Nabi alayhi salatu wassalam hat die Niyya zum Gebet nie ausgesprochen und die Sahaba auch nicht. Und er sagt nun, Al-Shafi'i sagt aber, das Gebet ist nicht gültig, wenn du nicht gesagt hast vor dem Gebet, hiermit beabsichtige ich, das Dhuhr-Gebet zu beten. Ibn Abi al-Izz rahimahullah sagte, keiner der vier Imame, weder Al-Shafi'i noch andere, hat verlangt, dass die Absicht ausgesprochen werden muss. Vielmehr ist ihr Ort nach Übereinstimmung das Herz. Wo befindet sich die Absicht? Im Herzen. Die Absicht ist nicht eine Aussage, die du tätigst, sondern ein Entschluss, den du fasst. Was willst du denn tun? Ich möchte beten. Das ist die Absicht. Vielmehr ist ihr Ort nach Übereinstimmung das Herz. Einige spätere hielten das Aussprechen für verpflichtend. Hier sehen wir gerade, was aus dem anderen Zitat hervorging. Einige spätere Schafi'iten hielten das Aussprechen für verpflichtend und führten dies als mögliche Ansicht im Schafi'i-Madhab an. Und hört euch das jetzt an. Doch An-Nawawi, einer der größten schafi'itischen Gelehrten, sagte, dass dies falsch ist. Ein Paradebeispiel für eine Sache, die einem Imam zugeschrieben wird, er hat es aber nicht gesagt. Das heißt, das, was er gesagt hat, ist nicht die Aufforderung, die Niyya aufzusagen. Sagt wer jetzt? An-Nawawi. Und der ist einer der größten schafi'itischen Gelehrten. Die Gelehrten haben lediglich darüber Meinungsunterschied, ob das Aussprechen empfohlen, erlaubt oder unerwünscht ist. Uneinigkeit besteht vielmehr darüber, ob die Absicht gleichzeitig mit dem Takbir erfolgen muss. Eine Erklärung dieser Gleichzeitigkeit ist, dass der Takbir unmittelbar nach der Absicht erfolgt. Und das ist möglich und für die meisten Menschen selbstverständlich. Du beabsichtigst das Gebet, dann sagst du Allahu Akbar. Zuerst Absicht, dann Takbir. Eine andere Erklärung ist, dass sich die Absicht über alle Teile des Takbir erstrecken, was nicht korrekt ist. Also, dass du jedes Mal immer diese Absicht fassen musst. Nein, zu Beginn für das gesamte Gebet. Nur was? Du musst die Absicht beibehalten. Istishab nennt sich das. Die Absicht muss dich begleiten, von Beginn bis zum Ende. Salam. Die richtige Bedeutung ist, dass kein Abstand zwischen Absicht und Takbir besteht. Dabei entfällt das, was er Al-Shafi'i an Erschwernis zugeschrieben hat. Und dazu gehört seine Aussage, also nächstes Thema. Also er sagt hier, er schreibt dem Imam etwas zu, was er gar nicht gesagt hat. Die vierte Frage betrifft ebenfalls das Gebet. Al-Shafi'i sagte, dass das Rezitieren der Fatiha ist eine Säule. Ebenso jede einzelne Verdopplung der Konsonanten darin. Also wenn in Surat al-Fatiha eine Shadda ist, musst du auch diese Shadda aussprechen. Iyaka. Du sagst nicht Iyaka. Iyaka. Das sind zwei Ja. Und nicht Iyaka. Also er sagt, ebenso jede einzelne Verdopplung der Konsonanten darin. Wenn eine davon ausgelassen wird, ist das Gebet ungültig. Im Gegensatz zu Abu Hanifa. Wäre es nicht die Rechtsschule Abu Hanifas, wären die meisten Gebete der Menschen ungültig. Also er stellt das so dar, Abu Hanifa hat die Menschheit gerettet. Ja, ohne Abu Hanifa, das war's dann. Ibn Abi al-Izz sagt, Al-Shafi'i hat nicht allgemein gesagt, dass das Gebet ungültig ist, wenn eine Verdopplung ausgelassen wird, sondern dies hängt von der Fähigkeit der Person ab. Es besteht darin keine unzumutbare Härte und es bedeutet nicht, dass die meisten Gebete ungültig sind. Außerdem spricht der Beweis für die Verpflichtung der Fatiha und dies ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten und der drei Imame. Dies ist also keine besondere Meinung Asch-Schafi'is. Das ist, wie gesagt, eine Tücke beim Kritisieren, Debattieren. Und zwar, du nimmst dir einen vor und greifst ihn die ganze Zeit an, obwohl nicht er alleine diese Meinung hat. Das machen viele. Sie kommen, Muhammad ibn Abdul Wahhab, der hat gesagt und der hat gesagt. Vergiss ihn. Das, was er gesagt hat, hat auch Imam Malik gesagt. Aber wenn du sagst, Imam Malik hat gesagt, du darfst die Toten nicht anflehen, game over, das war's dann. Damit aber das Publikum, das nicht Ahnung hat, das keine Ahnung hat, damit das Publikum in die Irre gebracht wird, ich hole mir Muhammad ibn Abdul Wahhab oder Ibn Taymiyyah oder egal wer. Der hat gesagt. Und das ist keine gerechte und keine Art und Weise des Anstands. Also wenn du schon kritisieren möchtest, bitte mit Anstand. Verdrehe die Tatsache nicht. Stelle nicht die Sache so. Genauso wie zum Beispiel Kufr bei Unwissenheit. Der sagt das und guck mal, wie einige, ja, sie kommen und sagen, ja, Ibn Jirjis hat gesagt, ja, und bla bla bla, und was haben wir mit dem zu tun? Diese Ansicht hat Ibn Uthaymin, Sa'd al-Albani und so weiter und so fort. Aber das wird extra ausgeblendet. Es gibt keinen Meinungsunterschied. Dann bist du blind, da kann man auch nichts machen. Das Problem ist jetzt, dass der Laie reinfällt. Er vertraut Abu Telegram und Co. Und dann denkt er sich, also der wird ja mich nicht anlügen. Das darf man ja doch erwarten, oder nicht? Also man darf doch erwarten, wenn jemand predigt, schreibt, sagt, man darf doch erwarten, dass er mir das ganze Bild zeigt. Nicht nur die Hälfte. Aber leider ist das nicht so. Es gibt keinen Meinungsunterschied in dieser Sache. Habibi, da gibt es den Gelehrten, die sagen was anderes. Genau das ist die Masche. Al-Shafi'i sagt, Habibi, das ist nicht nur Shafi'i. Imam Malik sagt es auch, Imam Ahmed sagt es auch. Und viele, die meisten Gelehrten sagen, Al-Fatiha ist eine Säule im Gebet. Wenn du Al-Fatiha nicht gelesen hast, ist dein Gebet ungültig. Bei Abu Hanifa nicht. Bei Abu Hanifa, er sagt, du musst irgendwas lesen aus dem Koran, nicht Al-Fatiha. Warum sagt er das? Wie kann er nur, immer mit der Ruhe, auch die andere Fraktion jetzt, die Abu Hanifa immer angreift, der Hadith, der Beleg von Imam Abu Hanifa, rahimahullah, ist der Hadith desjenigen, der sein Gebet zu schnell gebetet hat, der nicht richtig gebetet hat. Der hat zu schnell gebetet, der Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, wiederhole das Gebet. Dann hat er nochmal genauso gebetet, schnell. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wiederhole das Gebet. Und dann hat er nochmal so schnell gebetet. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, wiederhole das Gebet. Da sagte er, bei Allah, ich kann nicht besser beten. Bring's mir bei. Da sagte er ihm, wenn du betest, dann sag Allahu Akbar, dann lese aus dem Koran. Der hat nicht gesagt, dann lese Al-Fatiha. Dann lese aus dem Koran. Und dann verbeug dich und so weiter und so fort, bis du in Ruhe in der Verbeugung bist, dann richte dich auf, bis du wieder in Ruhe aufgerichtet bist, dann wirf dich nieder, bist du in Ruhe. Es ging also darum, dass er nicht so schnell beten soll. So, Abu Hanifa, rahimahullah, sagt, bitteschön, hat er Al-Fatiha genannt? Nein, sondern irgendwas aus dem Koran. Also ist Al-Fatiha keine Säule. Die anderen sagen, er hat ihm das Wichtigste erwähnt und nicht jedes Detail des Gebets. Warum? Ja, weil es offensichtlich und bekannt war, dass man Al-Fatiha lesen muss. Das hat er nicht nochmal erwähnen müssen. Weil sein Fokus, also vom Propheten a.s., war auf was? Auf die Ruhe im Gebet, dass man nicht zu schnell betet.
Wie dem auch sei, das ist nicht unser Thema. Aber die meisten Gelehrten sagen, Al-Fatiha ist eine Säule und das ist auch richtig so. Wenn Al-Fatiha eine Säule ist, darfst du keinen Buchstaben auslassen, denn dann hast du nicht Al-Fatiha gelesen. Al-Fatiha ist erst dann Al-Fatiha, wenn du jeden Buchstaben aus Surat Al-Fatiha gelesen hast. Ich kann nicht. Gut, das ist wieder was anderes. Fattakullaha mastata'atum, fürchtet Allah so gut ihr könnt, sagt Allah. Wenn jemand nicht kann, kann er nicht. Aber seht ihr, wie das verzerrt wird? Das wird jetzt gemischt. Alle in einen Topf. Ja, ob er kann oder nicht kann. Nee, das hat Al-Shafi'i nie gesagt. Rahimahullah. Und keiner der Gelehrten, jemand zum Beispiel, ist nicht in der Lage, Ar-Ra auszusprechen. Es gibt Menschen, die können Ra nicht aussprechen. Die sagen Ra, Ra. Ist sein Gebet ungültig? Natürlich nicht. Ja gut, er kann kein Vorbeter werden. Okay, weil der Vorbeter soll bitte schön jemand sein, der gar keine Fehler macht. Wenn es nicht andere Leute gibt, alle sind so, bitteschön. Oder jemand kriegt einen anderen Buchstaben nicht raus, aus irgendeinem Grund. Ist sein Gebet ungültig? Nein. Wir reden nicht von Ausnahmesituationen. Wir reden von jemandem, der kann es, weiß es, absichtlich lässt er einen Buchstaben weg. Dessen Gebet ist ungültig. Wer hingegen sagt, dass ein einzelner Vers genügt, verlangt dennoch, dass er vollständig und korrekt gesprochen wird. Wenn jemand also einen kurzen Vers liest, aber einige Buchstaben ohne Not weglässt, ist sein Gebet auch nach Abu Hanifa ungültig. Ja, er sagt, bitteschön, du kritisierst diese Bedingung, ist doch bei euch genauso, bei uns. Er ist ja selbst Hanafit. Er ist selbst Hanafit, Richter sogar. Die Vereinfachung von verdoppelten Buchstaben führt nämlich zum Wegfall von Buchstaben und zur Veränderung der Bedeutung. Also anstatt, dass ich Iyaka sage oder irgendetwas anderes, das ist nicht erlaubt. Insgesamt hat der Verfasser seine Aussagen in diesen Fragen auf ungenaue Überlieferung aufgebaut und Al-Shafi'i Dinge zugeschrieben, die nicht zutreffen. Ebenso hat er wiederholt behauptet, dass das Ganze mit dem Wegfall eines Teils entfällt und dies ist wie bereits erklärt falsch. Also nur weil jemand aus Versehen eine Aya falsch ausgesprochen hat, heißt es nicht, dass das ganze Gebet ungültig ist. Dann die sechste Frage. Ich hatte ja bereits erwähnt, ich habe nicht jede Fragestellung hier erwähnt in dem Buch, weil sehr, sehr viel ist einfach nur fiqh-technisch. Ja? Und wir wollen ja aus diesem Werk die Grundlagen entnehmen im Umgang mit dem Madhab. Ja? Wir wollen ja jetzt hier kein fiqh durchmachen, sondern es geht um die Frage, wie gehen wir mit den Madhahib um? Die sechste Frage betrifft die Zakat. Abu Hanifa rahimahullah sagte, wenn man die Zakat einer einzigen Gruppe der in der Aussage Allahs genannten Kategorien gibt, ist dies gültig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Almosen sind nur für die Armen, die Bedürftigen, diejenigen, die dafür eingesetzt sind, also die Beamten, Zakat-Beamte, diejenigen, deren Herz gewonnen werden sollen, für die Befreiung von Sklaven, für die Verschuldeten, auf dem Weg Allahs und für die Reisenden. Das sind die Kategorien, die Zakat erhalten dürfen. Der Autor sagt weiter, und der Schäfi'i sagte, es ist nur gültig, wenn sie an drei Personen aus jeder dieser Gruppen gegeben wird. Und es kann sein, dass dies im Land des Zahlenden nicht vorhanden ist, sodass ihn der Tod ereilt, während seine Verpflichtung noch besteht und er vielleicht nicht mehr zur Erfüllung gelangt, dann entfällt ein Teil des Glaubens und das Ganze entfällt mit dem Wegfall eines Teils, wie zuvor erwähnt. Khalas, salamu alaikum, jahannam, bi'sal masir. Ein Szenario hat er da gemacht, ja, wegen einer Fragestellung. Wie gesagt, man will den Kontrahenten schlecht reden. Warum jetzt den ganzen Film jetzt daraus? Sagt doch einfach, er sagt dies und Punkt, aus, Ende, Schluss. Aber, wie gesagt, diese demagogischen Methoden findet man leider bei einigen, die eben ja, einen Hass haben gegen Andersdenkende, obwohl sie zu Ahl-Sunnah gehören und so weiter und so fort. Und das ist der Fanatiker. Noch einmal, der Fanatiker ist nicht, weil er eine andere Meinung hat. Nee, Meinungsunterschiede gibt es. Der Fanatiker ist derjenige, der unter den gelehrten Meinungen eine Meinung hat, und wir reden hier von anerkannten Gelehrten, nicht von egal wem. Wir reden im Rahmen der anerkannten Gelehrten. Ob es jetzt im Fiqh die vier Imame sind zum Beispiel, in der Aqida, die bekannt sind für Ahlus Sunnati wal Jama'a, Aber es gibt jetzt in einer Sache unterschiedliche Meinungen. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, XY liegt falsch, ich liege richtig nach meinen Forschungen. Natürlich, wenn du Gelehrter bist. Wenn du kein Gelehrter bist, du bist Laie, dann kannst du sagen, nach meinem Gelehrten liegen wir richtig, ihr liegt falsch. Okay, das ist kein Problem. Aber ihr seid irregeleitet. Ihr seid Sekten. Das ist nicht erlaubt. Das ist fanatisch. Wir reden noch einmal im Kreise der anerkannten Gelehrten. Und seine Aussage, also noch die siebte Frage, die erwähnt wird, betrifft Al-Hajj. Al-Shafi'i sagte, Reinheit ist eine Bedingung für die Gültigkeit des Tawaf und die Berührung einer Frau hebt sie auf, im Gegensatz zu Abu Hanifa. Und die allgemeine Betroffenheit beim Tawaf durch das Berühren von Frauen ist offensichtlich. Sind ja Männer und Frauen, die die Kaaba umrunden. Wäre es nicht die Rechtsschule von Abu Hanifas, wäre niemand aus dem Osten, Westen, Süden und Norden mit gültigem Hajj. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Alle Batil. Ihr geht 10.000 Euro bezahlt, für nichts, wieder nichts. Außer du bist Hanafit. Was sagt Ibn Abil Izz? Die Aussage Abu Hanifas bezüglich der Zulässigkeit, die Zakat einer einzigen Kategorie zu geben, sowie seine Ansicht, dass die Reinheit durch das Berühren von Frauen nicht aufgehoben wird, sind stärker in ihrem Beweis. Doch hätte er mit der Stärke des Beweises argumentiert, wäre dies angemessener gewesen. Hättest du, sagt er, gesagt, es ist nicht Abu Hanifa, sondern es ist der Beweis, dann wäre es kein Problem. Seine Aussage in der sechsten Frage, es kann sein, dass dies im Land nicht vorhanden ist, also was nicht vorhanden ist, dass verschiedene Personen aus dieser Ayah, ja, Bedürftige und Arme und so weiter, diejenigen, die Schulden haben und so weiter und so fort, es gibt im Land keine Leute, die Schulden haben. Es gibt nur Bedürftige, Punkt, das war's. Was machen wir jetzt, wenn wir sagen, du musst deine Zakat an drei verschiedene Kategorien geben, dann kannst du deine Zakat nicht geben. Ist die Unterstellung oder die Meinung. Er sagt, seine Aussage in der sechsten Frage, es kann sein, dass dies im Land nicht vorhanden ist, also dass nicht drei Personen aus jeder Kategorie vorhanden sind, sodass die Verpflichtung bestehen bleibt. Darauf ist zu antworten, dass diese Schlussfolgerung hinfällig ist. Denn Al-Shafi'i hat nicht absolut verlangt, dass in jeder Kategorie drei Personen vorhanden sein müssen, sondern nur diejenigen, die tatsächlich vorhanden sind. Damit entfällt diese übertriebene Darstellung. Er sagt, wenn es verschiedene Kategorien gibt, dann vergesst bitte nicht eine Kategorie und gibt nur der anderen. Das war die Ansicht. Er sagt, guck mal, wir haben Leute, die haben Schulden. Wir haben Leute, die sind bedürftig. Wir haben Leute, die wollen wir gewinnen für die Religion. So, dann teilt bitte die Zakat auf. Nicht die ganze Zakat alle an die Bedürftigen, das war's. Also, gemeint ist, wenn man Zakat entrichtet, soll man verschiedene Kategorien bedienen. Er hat nicht gesagt, es ist ungültig, egal was ist, auch wenn es gibt keine Bedürftigen in diesem Land. Alle haben Geld, nur einige haben Schulden. Aber derjenige, der Schulden hat, muss nicht arm sein. Nur er kann seine Schulden jetzt nicht bezahlen, aus welchem Grund auch immer. Also er hat nicht gesagt, es muss unbedingt so sein, sondern wenn es mehrere Kategorien gibt, bitte vergesst nicht einen von diesen Kategorien. Und selbst wenn die Ansicht Abu Hanifas in diesen beiden Fragen stärker ist, so wäre es verpflichtend gewesen, dies mit einem religiösen Beweis zu begründen und nicht damit, dass es für die Menschen leichter ist. Denn die Bevorzugung aufgrund von Erleichterung allein ist kein gültiges Kriterium. Vielmehr ist das Heranziehen von Beweisen aus Koran und Sunna erforderlich. Doch dies entspricht offenbar nicht dem Ziel des Verfassers in dieser Abhandlung. Ebenso hat er in weiteren Fragen wie bei Speisen und Kleidung auf diese Weise argumentiert. Und diese Art der Bevorzugung ist schwach, vielmehr haltlos. Außerdem, es ist nicht nur die Ansicht von Abu Hanifa. Ja, also es geht nicht nur darum, wenn Abu Hanifa nicht wäre, sondern Es geht darum, dass auch die anderen Gelehrten das bereits gesagt haben, außer Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Die neunte Frage betrifft die Kleidung. Abu Hanifa rahimahullah erlaubte das Tragen aller Felle, außer dem des Schweins, also Leder und so weiter, ja. Wie Zobel, wusste ich auch nicht, was das ist, das ist ein deutsches Wort, ja. Das ist ein Marder. Fennek, Wüstenfuchs und Eichhörnchen und ähnliches. Also das wäre erlaubt. Al-Shafi'i sagte, es ist nicht erlaubt. Nach dieser Meinungsverschiedenheit wäre das Gebet darin nicht gültig. Und wenn das Gebet darin ungültig ist, entfällt ein Teil des Glaubens und das Ganze entfällt mit dem Wegteil eines Teils und so. Also wieder Katastrophe. Er sagt, Ibn Abi al-Izz, das, was er von Al-Shafi'i überliefert hat, ist nicht korrekt dargestellt. Denn die Felle von verendeten Tieren werden durch Gerbung rein. Gerben ist das Reinigen von Leder. Nach der Ansicht, dass sie nach dem Tod unrein sind. Also wenn Tiere gestorben sind, ohne sie zu schächten, und dann werden sie gegerbt, dann ist dieses Leder wieder rein. Die richtige Ansicht im Madhab von Al-Shafi'i ist jedoch, dass sie durch den Tod nicht unrein werden. Also, dass man sie gar nicht gerben muss. Also von welchen Tieren? Von den essbaren Tieren. Also Kuh und so weiter. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt verschiedene Ansichten bei den Gelehrten. Der eigentliche Unterschied besteht bei ihm darin, ob Haare, Wolle und Ähnliches des verendeten Tieres rein sind. Also das Tier ist gestorben. Ohne Schächtung. Es ist verendet, also Kadaver. Es wurde nicht geschächtet. So, was ist mit Haare und Wolle? Im Madhab von Al-Shafi'i gelten diese als unrein. Daher ergibt sich das Verbot des Tragens von zum Beispiel Eichhörnchenfell bei ihm nicht wegen des Leders selbst, sondern wegen der daran befindlichen Haare und Wolle. Denn das gegerbte Leder ist bei ihm rein, nicht jedoch das daran befindliche Fell. Bei Ahmed hingegen ist die bekannte Ansicht, also die offizielle Ansicht des Madhab, genau umgekehrt. Er hält die Haare und Ähnliches für rein, macht aber Einschränkungen beim Leder. Ebenso gibt es entsprechende Überlieferungen bei Malik. Abu Hanifa hingegen vertritt die Ansicht, dass all dies rein ist, außer Schwein und Mensch. Du darfst ja kein Menschenleder benutzen, also Menschenhaut. Wobei es hierzu unterschiedliche Ansichten gibt. Es wäre daher angemessen gewesen, die Ansicht Abu Hanifas in dieser Frage mit einem religiösen Beweis zu begründen, denn sie ist stärker und nicht damit, dass sie leichter ist oder indem man die Genehmigung mit unzutreffenden Darstellungen kritisiert. Also, wie gesagt, uns geht es jetzt nicht darum, darf ich Leder, nicht Leder, welche Arten, das ist Fiqh. Wir reden jetzt darum, wie hier der Madhab von Shafi'i kritisiert wird mit einer falschen Darstellung des Madhab. Und dazu gehört seine Aussage auch, das Reiten auf einem vergoldeten oder versilberten Sattel sowie das Sitzen auf einem Sitz aus Seide. Und dies widerspricht der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich wurde mit der leicht gemachten, nachsichtigen Religion gesandt. Ibn Abi al-Izz sagt, der Beweis steht auf der Seite derjenigen, die dies verbieten. Außer einer geringen Menge an Silber und nicht an der Stelle, auf der man sitzt. Denn es ist ausdrücklich in Sahih al-Bukhari überliefert von Hudhayfa radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot uns, aus Gefäßen aus Gold und Silber zu trinken und darin zu essen, sowie Seide und Brokat zu tragen und darauf zu sitzen. Und in Sahih Muslim wird von Ali radiallahu anhu überliefert, dass er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verbot mir, auf den Mayathir zu sitzen, das waren Sitzpolster, die von Frauen für ihre Männer auf den Reittieren angefertigt wurden, ähnlich wie kostbare Decken. Es ist daher nicht korrekt, den Beweis für ein Verbot mit dem von ihm genannten Hadith zu widerlegen. Ebenso hebt dies keine Erschwernis auf. Also er sagt, er hat einen allgemeinen Hadith benutzt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kam mit der Erleichterung.
Die Religion des Islams erleichtert das Leben auf jeden Fall. Du weißt, was du tun sollst, was du unterlassen sollst. Das ist eine Erleichterung. Ja, wie ein Bruder mal sagte, wenn du keine Streifen hast auf der Autobahn, ja, diese Linien, und du weißt nicht, wo du fahren sollst, wo deine Spur ist, ist das einfach? Oder wenn du diese Linien hast und du weißt, meine Spur ist hier, die Spur des anderen ist da. Die Religion legt diese Spur fest. Hier, da ist die Grenze, bitte nicht übertreten. Was ist einfacher, wenn du deine Grenzen kennst? Nicht, wenn du sie nicht kennst. Und dann bist du zu weit, zack, ist der Unfall. Das ist ein allgemeiner Hadith. Wir haben aber jetzt konkrete Hadithe über Gold und Silber. Da kannst du nicht mit einem allgemeinen Hadith, der nicht über diesen konkreten Fall redet, diesen konkreten Hadith außer Acht lassen. Jetzt mal abgesehen von der Frage, darf man Gold benutzen außerhalb von Essen und Trinken? Ibn Uthaymin sagt ja, weil der Hadith spricht von was? Wir sollen nicht essen und nicht trinken aus Goldgefäßen. Du kannst aber Gold benutzen für andere Dinge. Zum Beispiel, was haben die Nabi selbst, alayhi salatu wassalam, und die Sahaba getan? Zum Beispiel der Griff vom Schwert, ja, oder diese Hülle, wo das Schwert reinkommt, da waren Ketten dran oder irgendwelche Verzierungen und die waren auch aus Gold. Und die Männer haben das benutzt. Das heißt also, du darfst Gold natürlich nicht tragen, ja, Ring, Kette und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, du hast einen goldenen Kuli, zum Beispiel, ja, oder sowas. Das ist erlaubt, das darfst du benutzen. Und deswegen, das ist ein Meinungsunterschied, ja. Ob du das benutzen darfst oder nicht, wie gesagt, das ist nicht unser Thema. Wichtig ist hier was, du darfst nicht, um die Ansicht deines Imams zu untermauern, allgemeine Hadithe benutzen und die konkreten Hadithe vernachlässigen, das geht nicht. Sondern benutze diese konkreten und dann kannst du ja gerne sagen, aber dieser konkrete Hadith ist nicht so zu verstehen. Also wenn ein Nabi alayhi salatu wassalam sagt, wir sollen nicht essen und trinken aus Silbergefäßen und Goldgefäßen, wie kann dann ein Gelehrter wie Ibn Uthaymin und andere sagen, wir dürfen sie aber benutzen? Er sagt, er hat nur Essen und Trinken erwähnt. Er hat nichts anderes erwähnt. Die anderen sagen, ja, er hat das hier nur erwähnt, weil das die häufigste Benutzung ist oder Nutzung ist. Er hat ein Beispiel gemacht. Das nennt man auf Arabisch Kharaja Makhraj al-Ghalib. Aufgrund der Tatsache, dass das die häufigste Nutzung ist, hat er das erwähnt. Also ein Beispiel gemacht. Aber ansonsten gilt jede Nutzung. Bitteschön, und so haben die Gelehrten verschiedene Ansichten. Soll ich mich an das halten, was da steht? Essen, trinken? Es ist nicht nur ein Beispiel, sondern es ist konkret nur dieser Fall. Oder sage ich, nee, er hat nur ein Beispiel gegeben, aber es gelten auch alle anderen Nutzungsarten. Das sind verschiedene Ansichten der Gelehrten. Was machen wir? Folgt deinem Scheich. Spiel jetzt nicht den Gelehrten. Ja, ich denke, also das ist schon interessant. Also Makhraj al-Ghalib. Junge, was los? Du bist kein Gelehrter, also halte dich an deinen Gelehrten und spiel nicht den Mufti. Ein solcher Hadith kann nur dort als Beweis dienen, wo eine allgemeine Betroffenheit besteht. Doch das Reiten auf vergoldeten oder versilberten Sätteln sowie das Sitzen auf Seide betrifft nur wenige Menschen und ist keine Notwendigkeit. Vielmehr wird es aus Hochmut, Stolz und Luxus getan. Was sagt der Ibn Abil Aziz? Offensichtlich beabsichtigt er mit dieser Frage, die einflussreichen Personen der Herrschaft für seine Position zu gewinnen und sie zum Fanatismus für seine Rechtsschule zu bewegen. Denn in diesen 16 Fragen hat er keinen Beweis aus der Sunna außer diesem einen Hadith angeführt. Er hat 16 Fragestellungen erwähnt, dieser Autor, und nie hat er einen Beweis aus der Sunna erwähnt, außer in diesem Fall. Und hinsichtlich seiner Überlieferung ist zu sagen, seine Bedeutung ist korrekt, doch ob dieser genaue Wortlaut authentisch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, ist fraglich. Ich habe danach gesucht, konnte ihn jedoch in dieser Form nicht finden. Was ich jedoch gefunden habe, ist die Überlieferung, die Al-Khatib von Salim ibn Uyayna über Abu Zubayr von Jabir berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich wurde mit der nachsichtigen, leicht gemachten Religion gesandt und wer meine Sunna widerspricht, gehört nicht zu mir.
Dann die 11. Frage betrifft die Ehe. Abu Hanifa rahimahullah sagte, die Ehe der Muslime kommt zustande durch die Anwesenheit von 2 sündhaften Zeugen. Also auch wenn die Zeugen Sünder sind. Al-Shafi'i sagte, sie kommt nur zustande durch 2 unbescholtene Zeugen. Unbescholten, also Adl, also keine Fussaq, kein Fasiq. Oder nach einer Überlieferung, Riwaya, also eine andere Meinung von Imam Shafi'i. Also Überlieferung, Riwaya, dass der Imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed 2 Ansichten hat. Oder auch mehr. Nach einer anderen Überlieferung durch solche, deren Zustand unbekannt ist. Also es müssen entweder Unbescholtene, was ist ein Unbescholtener? Er ist nicht bekannt für eine Sünde. Aber wenn er bekannt ist, ein Alkoholtrinker zum Beispiel, der, Allahu a'lam, der ist bekannt für Zinsen, Zinshandel. Wenn er bekannt ist, ist er kein Unbescholtener, kein Adl. Wenn er aber nicht bekannt ist, dann, also für eine Sünde, dann gilt er als Zeuge. Wäre es also nicht die Rechtsschule Abu Hanifas, würden die Ehen der Muslime nicht zustande kommen durch die Zeugen, die in den Läden sitzen, da sie sich an Handwerksgemeinschaften beteiligen und daraus Lohn nehmen, was ein fortgesetztes Begehen von Verbotenem darstellt und das Begehen einer großen Sünde ist offenkundige oder verborgene Verfehlung. Die Erklärung dazu, wenn seine Absicht ist, dass die Rechtsschule Abu Hanifas leichter ist als die von Shafi'i und deshalb ihr Folgen verpflichtend sei, wie er zuvor behauptet hat, dann ist die Rechtsschule Maliks noch leichter als die von Abu Hanifa. Also wenn wir jetzt gehen, suche das Leichtere, dann viel Spaß. Also du findest auch andere Rechtsschulen, die einfacher sind. Denn Malik stellt die öffentliche Bekanntmachung der Ehe als Bedingung, nicht das Zeugnis. Es müssen keine 2 Zeugen sein. Hauptsache am Ende bekommt die Welt mit, du hast geheiratet. Es scheint jedoch, dass er seine Argumentation nicht allein auf Erleichterung aufbaut, sondern darauf, dass die Unbescholtenheit, also arabisch Adala, heutzutage nach dem Madhhab al-Shafi'is gar nicht mehr existieren. Dies begründet er mit seiner zuvor erwähnten falschen Zuschreibung, dass al-Shafi'i das gleichzeitige Aussprechen und Vorhandensein der Absicht im Herzen beim Gebet verlange, was wie bereits erklärt keine Grundlage hat. Alles, was er hier an Folgerung aufbaut, basiert also auf einer falschen Darstellung des Madhab al-Shafi'is. Oder er will sagen, dass die Unbescholtenheit bei den Zeugen, die in den Läden sitzen, nicht gegeben sei, weil sie an Handwerksgemeinschaften teilnehmen. Doch dieses Argument ist ebenfalls nicht korrekt. Denn solche Gemeinschaften sind nach Abu Hanifa, Malik, Ahmed und anderen erlaubt, im Gegensatz zu al-Shafi'i. Es wäre daher nicht angemessen, die Zeugen mit einem Argument anzugreifen, dessen Gültigkeit er selbst anerkennt. Klar oder nicht? Um was geht's hier? Deswegen, barakallahu fikum, Werke zu lesen ist etwas sehr Wichtiges. Weil da musst du durch, du kannst nicht einfach von einem Thema zum anderen überspringen, ja? Da musst du durch und da musst du die Dinge verstehen, nachvollziehen. Hier geht es um einen Aspekt des Handelsrechts. Diese Handwerksgemeinschaft, was ist eine Handwerksgemeinschaft? Wenn wir etwas zusammen aufbauen möchten, ja? Eine Firma gründen, ich bin Teilhaber, du bist Teilhaber. Dann ist es erlaubt, ich komme mit meinem Geld rein und du kommst mit deinem Geld rein. Sagen wir mal, eine GmbH braucht ja 25.000, Hälfte von mir, Hälfte von dir. Oder von mir aus 10 von mir, 15 von dir, ist ja egal. Auf jeden Fall, du kommst mit Geld, ich komme mit Geld. Das ist erlaubt bei Shafi'i. Aber dass ich sage, ich komme mit Geld, du mit Arbeit, das geht nicht. Du musst mit Geld einsteigen. Nur mit Arbeit geht nicht, das ist gemeint. Die anderen sagen, nee, das geht. Ich kann sagen, guck mal, ich habe 25.000, ich kann aber keine Fliesen legen, du kannst Fliesen legen. So, ich gründe die Firma oder wir gründen zusammen die Firma, ich habe das Geld investiert und du die Arbeit. Und dann machen wir Gewinn 50-50 oder je nachdem, ist ja egal, 20-80, ist ja egal. Das ist nach Imam Shafi'i nicht erlaubt. Das ist das Thema hier. So. Oder ähnliche Beispiele. Er sagt nun, und wenn die Leute im Laden sind und der eine hat jemanden beauftragt, der macht so, ja, du arbeitest, ich komme mit dem Geld, dann begehen sie eine Sünde, weil das gar nicht erlaubt ist. Also können sie keine Zeugen sein. Also ist die Ehe ungültig. Ist klar? Weil die Zeugen sind ja diese Unternehmer und sie machen ja Haram, offensichtlich, das sagen sie ja. Und komm, wir machen hier einen Vertrag, du arbeite ich mit Geld. Und deswegen ist seine Zeugenaussage nicht gültig. Und wie stellt er das jetzt dar? Dank Abu Hanifa, der Retter der Nation. Rahimahullah. Abu Hanifa, rahimahullah. Der Fehler ist ja nicht bei Abu Hanifa, der Fehler ist ja bei diesem Fanatiker, der es so darstellt und verzerrt, als ob es keinen anderen gibt, der das auch gesagt hat. Er sagt, solche Gemeinschaften sind nach Abu Hanifa, Malik und Ahmed und anderen erlaubt. Das ist nicht nur die Ansicht von Abu Hanifa, rahimahullah. Und dann sagt er einen wichtigen Aspekt. Eine Regel, das leider bei Fanatikern vernachlässigt wird. Wenn eine Sache da ist, nach einem Gelehrten ist sie ungültig, falsch, nicht erlaubt, aber nach anderen angesehenen Gelehrten ist es erlaubt, darfst du diese Menschen nicht angreifen. Du kannst nicht sagen, das ist ein Fasiq. Genauso bei der Ehe zum Beispiel. Abu Hanifa sagt, die Frau braucht keinen Wali. So, jetzt hat eine Hanafitin und ein Hanafite geheiratet, ohne Wali. Du darfst nie im Leben sagen, die leben in Sinne. So verrückt. Die haben geheiratet nach dem Madhab von Abu Hanifa. Ah, darf ich auch? Nee, du bist kein Hanafit. Ja, aber das ist doch toll, diese Ansicht. Jetzt folgst du deiner Neigung, nicht den Beweisen. Hast du geforscht und du bist zum Entschluss gekommen, dass Abu Hanifa richtig liegt, dann bitte schön, tawakkal Allah. Aber wenn du Laie bist und nur eine Ausrede dafür willst, für das Heiraten, dann ist das nicht erlaubt für dich. Aber derjenige, der sagt, guck mal, ich bin aufgewachsen, unsere Imame, unser Hodja und so weiter und so fort, die haben gesagt, Bismillah, tawakkalna Allah und so, die Ehe ist gültig. Auch wenn wir dann sagen, und wir machen solche Ehen nicht. Genauso wie der Fall mit Malikitisch, brauchst keine Zeugen. Bei den anderen sagt, nee, geht nicht. Ich mache keine Ehe ohne Zeugen. Sagst du jetzt, der Ansicht folgst, zwei Zeugen sind Bedingung, dass derjenige, der nicht geheiratet hat mit zwei Zeugen, im Sinn erlebt. Bist du verrückt? Also wenn eine Ansicht von Anerkannten, jetzt bitte nicht diese, ja, Hijab ist nicht Pflicht, was weiß ich, was, ja, nicht diese Liberalen und so weiter. Wir reden hier von anerkannten Gelehrten. Wenn die sagen, das ist nach meinen Forschungen das Richtige, andere sagen, nee, ist falsch, dann darfst du denjenigen, der dieser falschen Ansicht folgt, weil es sein Gelehrter ist, sein Imam ist, sein Madhab ist, darfst du ihn nicht als Fasiq verurteilen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Selbst wenn er dies nur als Gegenargument gegen Schäfer gemeint hätte, wäre es dennoch nicht korrekt. Denn die Frage der Zulässigkeit solcher Gemeinschaften ist unter den Gelehrten strittig. Und wer eine solche Handlung begeht, gilt daher nicht einvernehmlich als sündhaft. Das heißt also, man muss aufpassen beim Verurteilen von Menschen. Dann machen wir inshallah hier einen Halt, bi'idhnillah, und inshallah in 10 Minuten geht's dann weiter. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.